Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich habe heute zu Gast Benedikt Racquet. Er ist Rechtsanwalt und Head of Legal Tech bei Forvis Mazars. Hallo.
Hallo Patrick, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Gerne. Wir wollen ja sprechen zum spannenden Thema Hype um KI im Rechtsbereich. Ja, das war ja so ein bisschen Wunsch von dir, Hype um KI. Ich nehme mal an, weil du da einen Hype siehst und der ja auch sicherlich vorhanden ist zurzeit, also das ist nicht unbestritten. Aber bei Hype schwingt ja immer so ein bisschen mit so auch was Negatives, ja. Also sprich, nach dem Hype kommt dann die Enttäuschung und der Hype verspricht nicht das, was er eigentlich soll. Wie ist das da? Und vielleicht auch mal kurz zu dir, dass du noch mal ein bisschen erzählst, ChatGPT oder andere LLMs, andere KI-Software, was verwendest du da, seit wann und wie ist dir das so aufgefallen mit diesem Hype?
Also ich möchte jetzt nicht die klare Abgrenzung jetzt vorwegnehmen im Sinne von Hype oder nicht Hype, ob es jetzt 1 oder 0, schwarz oder weiß ist, das mag ich nicht zu beurteilen. Aber ich sehe natürlich immer mal wieder, gerade in dieser Bubble, gerade in der, ich nenne sie jetzt mal die KI-Bubble, Versprechungen, Ankündigungen, die so einfach nicht erfüllt werden. Und insbesondere jetzt rückblickend lässt sich das ganz gut darstellen, finde ich. Also ich habe mir damals mal ein Archiv angelegt, in dem ich abgespeichert habe, was kommt eigentlich als nächstes? Also wenn vor 2 Jahren gesagt wurde, wer in 2 Jahren nicht als mit KI sich als Kanzlei positioniert, ist abgehängt. Jetzt kommt bald Modell 4, dann werden alle abgehängt, die nicht KI benutzen und so weiter. Und dann jetzt eben retrospektiv kann ich da zurückgucken und auf meine kleine Sammlung schauen und kann sagen, Moment mal, die 2 Jahre sind jetzt vorbei. Wie viele Kanzleien sind denn nun abgehängt? Könnte ich nicht einfach auch warten und sagen, wann setzt sich der eine Big Player durch? In 5 Jahren, in 3 Jahren, keine Ahnung, Legora, Harvey, wie sie alle heißen, setzt sich eines Tages ein Big Player durch. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt X sage ich dann, und jetzt kaufe ich mir Lizenzen und dann bin ich KI-ready und kann mir einfach diesen Prozess bis dahin sparen. Die Gefahr sehe ich so ein bisschen, dass einfach viele im Markt oder in dieser Bubble einfach das Gefühl geben, es muss jetzt schon passieren, obwohl das vielleicht noch nicht notwendig ist. Das ist ein bisschen offen formuliert. Ich weiß, ich kann die Frage, wie gesagt, nicht beantworten, ob dem jetzt so ist, ob das Hype ist oder nicht. Mhm. Aber es ist jedenfalls auffällig, dass viele Versprechungen gemacht werden, die dann letztendlich vielleicht einfach auch nicht gehalten werden. Mhm. Und ich kann ja für mich selbst sagen, also ich persönlich habe jetzt noch nicht von der kleinen Erbrechtskanzlei oder Zivilrechtskanzlei, allgemeine Zivilrechtskanzlei gehört, die gesagt haben, wir machen kein KI, deswegen kriegen wir keine Mandate mehr. Ganz im Gegenteil. RVG-Mandat, ja. Rechtsdurchsetzung ist niedrigschwelliger geworden, haben dann eher mehr Arbeit dadurch. Also insofern ist das einfach das Grundgerüst dahinter, hinter diesem Gedanke ist, es werden einfach viele Versprechungen, viele Ankündigungen gemacht und es ist zumindest fraglich, was davon wirklich eintreten wird.
Ja, das ist natürlich sehr spannend. Das ist auf jeden Fall so gewesen. Man sieht das ja immer wieder, auch schon, wie du sagst, seit vielleicht 2 Jahren oder so, dass es dann heißt, wenn du jetzt nichts machst. Es fing ja schon an mit diesen Prompting-Kursen. Ja, das war ja so das Erste. Du sagst, du musst jetzt prompten lernen und so, sonst bist du da quasi nicht mehr up-to-date und relevant und sowas. Ja, klar. Ich meine, das sind natürlich, einerseits ist es auch nicht ganz unwahr gewesen für eine Zeit, ja. Ich habe schon immer gesagt, Prompting, weiß ich nicht, ob das jetzt auf Dauer wird, das wahrscheinlich nicht so sein, weil die KI irgendwann so intelligent wird, dass du das nicht mehr musst. Und jetzt ist es ja schon so. Also die neueste Version von ChatGPT supportet dich ja schon im Prompt-Finding quasi.
Also so arbeiten wir doch mittlerweile auch. Also ich habe jetzt eine Diktierfunktion, ich habe mein Headset beim Arbeiten an und meine Prompts sind wirklich eine Erzählung. Der Prompt ist ellenlang, aber ich schreibe nichts mehr rein mit, du bist ein Anwalt mit 400 Jahren Erfahrung, den Teil spare ich mittlerweile. Ich lege einfach los und das ist ja genau der Punkt. Ich hätte mir also diesen ganzen Prozess dahin mit Prompting, Vorträgen und so weiter sparen können und wäre jetzt trotzdem am gleichen Ergebnis angekommen. Also wo sind dieser Prozess, der wirklich mitgemacht werden muss, den man machen muss, auch als Unternehmen, als Kanzlei, um dran zu bleiben? Irgendwie die Leute müssen ja auch lernen, mit KI zu arbeiten. Also ich meine, das ist ja irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem Prozess, dass man versteht, wo kann KI helfen, wie kann mich KI unterstützen. Aber darüber hinaus jetzt die Art der Nutzung der KI kann man sich sparen und kann warten, bis das fertige Tool da ist. Bin ich fest von überzeugt.
Ja, ich sag mal, bei den Prompting-Kursen, gut, die wollte man natürlich auch verkaufen. Das ist ja auch klar, dass man dann sagt, hier, das musst du jetzt lernen, logisch. So ist es jetzt auch bei KI-Kursen, wo ich viel von sehe. Nun heißt das nicht, dass das alles Unsinn ist. Also natürlich bringt es dir schon etwas, vielleicht auch vom Verständnis her, wie die KI arbeitet und so. Ja, also ich würde sagen, dass das schon interessant ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man zum Beispiel das haben muss. Nun gibt es allerdings ja hier, war das nicht über den AI Act, wo es da sogar die Verpflichtung gibt, irgendwie hier sich zu bilden, fortzubilden, wo das aber gar nicht so genau ganz definiert war, soweit ich weiß, ja. Aber ja, das ist natürlich dann wieder ein anderes Thema, ne?
Ja, absolut. Und Patrick, verstehe mich nicht falsch. Also ganz im Gegenteil, ich finde es total wichtig, diese Schulungen zu machen. Und ich würde auch weiterhin Mitarbeitenden hier Prompting-Schulungen empfehlen, aber eher aus dem Prinzip zu lernen, wie es funktioniert. Denn es bringt nichts, wenn ich jetzt der Kanzlei einfach beispielsweise Harvey hinwerfe oder Legora hinwerfe und sage, hier, bitteschön, viel Spaß. Und dann sitzen die Leute davor und sagen, fällt mir jetzt eigentlich nicht ein, was ich damit machen kann. Mal gucken, ob er mir einen LinkedIn-Post schreibt beispielsweise. Das ist dann das Ergebnis von einem Tool, was dir aber die Due Diligence machen könnte.
Ja, ein bisschen teuer dafür wahrscheinlich dann, ja.
Genau. Und das ist dieser Change-Management-Prozess, dafür ist es, finde ich, extrem wichtig, die Schulungen anzubieten. Ja. Aber nicht für das Ziel, wo ich eines Tages hin möchte, nämlich so diese KI-Kanzlei, von der ja alle irgendwie träumen, KI-ready zu sein. Und diese Differenzierung, glaube ich, ist ganz wichtig. Für Change Management ist es absolut essentiell, dass die Leute auch Lust kriegen, ist ja auch irgendwie ein ganz wesentliches Thema, dass man sieht, es hilft mir wirklich, es ist jetzt nicht nervig, KI nutzen zu müssen, sondern es hilft mir irgendwie in der täglichen Arbeit.
Ich meine, was du gerade gesagt hast, so habe ich es jedenfalls verstanden, das kenne ich schon mal aus dem Legal Tech-Bereich, wo KI noch gar nicht die Rolle spielte, ja. Also wo das so anfing mit Automatisierungssoftware und so. Und dann gab es halt Kanzleien wirklich am Anfang, die gesagt haben, so, wir wollen das jetzt haben als Tool und das muss dann noch richtig custom-made gewesen sein, weil es diese Tools gar nicht gab damals, ja. Und da gibt es Kanzleien, die haben da sehr, sehr, sehr viel Geld für ausgegeben und die hätten das gleiche Tool 2, 3 Jahre später für sehr wenig Geld haben können. Ja, vielleicht sogar besser. So, jetzt ist halt die Frage, dann hatten die aber 2, 3 Jahre natürlich den Vorsprung. Und den hatten die auch, ja. Kann man jetzt sagen, okay, hättet ihr euch sparen können, wartet 2, 3 Jahre, hättet ihr sicherlich weniger Umsätze gemacht, aber am Ende hättet ihr auch nicht so viel ausgeben müssen fürs Tool. Das ist natürlich eine Sache, man weiß es nicht. Aber so habe ich dich gerade verstanden, dass du das bei KI auch so siehst für Kanzleien, dass die sagen, kauf jetzt nicht alles ein, oder wie verstehe ich das?
Absolut, also ich finde, es werden ja auch oft vergessen, es sind ja nicht nur Lizenzkosten, die auf dem Weg ausgegeben werden, sondern es sind ja auch so die Stunden, die da investiert werden, die Partner oder Partnerinnenrunden, die gehalten werden, wo wirklich 10 Leute darüber diskutieren, welches Tool kommt, wie kommt es, Testphasen und so weiter. Also das ganze Programm drumherum ist einfach ein wahnsinniger Kostenfaktor, den man nicht vergessen darf. Ja. Und es stimmt natürlich, wenn du dann es schaffst, der Vorreiter beispielsweise im Bereich Legal Tech zu sein, im Bereich KI zu sein, wo alle sagen, ich gehe nur zu dieser Kanzlei, weil sie beispielsweise Massenverfahren so gut kann, weil sie frühzeitig auf Legal Tech gesetzt haben. Die gibt es ja, diese Kanzleien.
Genau.
Aber der Großteil der Anwälte und Anwältinnen in Deutschland ist ja nicht diese Großkanzlei oder diese Vorreiter. Wenn ich jetzt als kleine Boutique mich frühzeitig auf Legal Tech oder im KI stürze, werde ich ja jetzt im Zweifel nicht der Vorreiter in dem Bereich. Ich kann irgendwo mithalten, aber ich werde eben nicht dieses Unternehmen, was wegen der Legal Tech-Fähigkeiten oder wegen der KI-Fähigkeiten gebucht wird oder mandatiert wird. Also insofern, ja, also ich muss sagen, klar, es gibt sicherlich Einheiten, die sind groß genug, um zu sagen, wir entscheiden uns für Bild statt bei. Mhm. Aber das sind wirklich meines Erachtens wenige Player im Markt, für die das ein sinnvoller, gangbarer Weg ist. Denn es ist ja damit dann nicht abgeschlossen mit dem Buy. Dann gehören da irgendwie, das muss gewartet werden, da müssen Teams geschult werden und so weiter. Also es ist ja dann auch nicht dieser eine Prozess, externe Softwareentwickler und so weiter. Das ist ja auch einfach ein Riesenprozess, der angestoßen wird. Und ja, also meine Erfahrung jedenfalls, ich weiß nicht, ob das alle teilen, aber meine Erfahrung ist, dass regelmäßig dann ein Tool auf den Markt kommt, was genau diese Anforderungen erfüllt.
Ja, es gibt ja auch immer mehr Tools jetzt, das muss man ja dazu sagen. Das ist ja ordentlich gewachsen, also mit KI, weil es natürlich auch, wenn du deine Software natürlich anbinden kannst an die großen KI-Systeme, was ja meistens gemacht wird, dann lässt sich das natürlich auch wiederum relativ günstig machen, im Gegensatz zu sowas selbst zu programmieren, was fast gar nicht möglich wäre heute, ja. Für eine deutsche kleine Softwarefirma gar nicht machbar.
differenzieren. Es sind eben nicht alles die Großkanzlei oder die große Wirtschaftskanzlei, sondern es gibt so, so
Richtig.
viele kleine Kanzleien, die können nicht programmieren, die können auch keine 2, 3 Entwickler extern für ein Jahr einstellen, damit sie den Fristentool programmieren beispielsweise. Das ist einfach, da kann man auch kaufen für 19 € im Monat. Das ist einfach auch vielleicht in Ordnung. Und so.
Absolut. Ich würde gerne mal zu dem zweiten Thema schwenken, worüber wir reden wollen, was ja schon auch direkt mit dem Hype zu tun hat, ja. Und zwar hattest du mir gesagt, quasi das Oberthema, was ich ja öfter habe, mit deiner Perspektive mal und eben auch mit dieser Perspektive Hype um KI, verspricht es das, was es jetzt gerade kann? Und vielleicht, was kann es denn so in 1, 2, 3 Jahren deiner Meinung nach, ja? Wenn man sieht, das große Thema ersetzt KI den Anwalt, ja. Was wir jetzt ja auch schon mehrfach hatten. Allerdings muss ich auch sagen, dass es immer anders war. Also deswegen, es bleibt immer spannend, verschiedene Leute zu fragen, die alle auch was anderes sagen. Also ne, manche sind natürlich ein bisschen übereinstimmend, aber wenn man jetzt dieses Thema hat, ersetzt KI den Anwalt, da muss man natürlich als erstes mal schauen, welcher Anwalt ist denn gemeint? Also ich sage es jetzt mal ein bisschen vor, damit du gleich das mal etwas detaillierter schon beantworten kannst. Also meint man jetzt die Großkanzlei, die Rechtsabteilungen zusammenarbeitet, ja? Meint man jetzt den wirklich undespektierlich gemeint, also den kleinen Anwalt um die Ecke, der wirklich da noch Leute hat, die da vorbeikommen, die er noch kennt oder so, ja, also wirklich so klein idyllisch. Oder meint man so eine mittelständische Kanzlei, die nicht Großkanzlei ist, aber auch wieder ganz anders arbeitet? Oder ist das für die Beantwortung der Frage völlig egal, weil man sagt, okay, es kommt vielleicht eine Art KI, eine Art AGI, die dann so gut ist, wie also der beste Anwalt es wäre. Und dann ist eigentlich auch egal, weil wenn die dann so gut ist, dann kann sie das machen, was der Kleine macht und was der Große macht und was die Wirtschaftskanzlei kann eigentlich auch. Wie siehst du das?
Genau, also du triffst damit, finde ich, einen ganz wesentlichen Punkt. Mir fehlt oft bei der Diskussion die Differenzierung. Also es gibt ja unzählige Listen, welche Jobs sind besonders gefährdet von KI und so weiter. Und der Anwalt, die Anwältin, wird da immer als Begriff genannt und damit sollen vermeintlich die komplette anwaltliche Arbeit abgedeckt sein, die aber unmöglich davon getroffen sein kann, denn unterschiedlicher könnte es ja kaum sein innerhalb eines Berufsfeldes. Und ich finde schon, dass wir da differenzieren müssen. Also wenn ich jetzt mal von der kleinen, sagen wir mal, ein Mann, ein Frau Bude ausgehe bis hin zur Großkanzlei. Also tatsächlich im Bereich kleine Kanzlei ist, sehe ich zumindest eher eine Steigerung, denn das ist das Gegenteil der Fall, ist, dass er nicht ersetzt wird, sondern wichtiger wird, weil der Zugang zum Recht niedrigschwelliger wird. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, das ging ja damals schon mit Fluggastrechten los, wie niedrigschwellig das geworden ist durch Automatisierungen, führt natürlich dazu, dass ich bereit bin zu sagen, ach, sind zwar nur 80 € oder Kontoführungsentgelte oder wo es wirklich nur um Kleinstbeträge geht, wo jetzt die Ein-Mann-Bude plötzlich sagen kann, ja, ich bearbeite 5.000 solche Fälle, verdiene pro Fall nur noch 1.000 € oder 100 € an RVG-Gebühren, aber kann das plötzlich machen. Denn wenn ich dann eine 12-seitige Klageerwiderung erhalte, kann ich eine 15-seitige Replik innerhalb von einer halben Stunde zurückschreiben und dann funktioniert das, dann geht das irgendwie auf, dann kann ich das in einen Stundensatz hochrechnen, der sich für mich lohnt. Und von daher gehe ich tatsächlich davon aus, eher, dass der Einzelanwalt, die Einzelanwältin davon profitieren wird von dieser KI, weil es erstmal dazu führen wird, dass endlich all diese Fälle bearbeitet werden kann. Was natürlich auch für den Bürger schön ist, diesen Rechtsschutz irgendwie so niedrigschwellig in Anspruch nehmen zu können. Und
Vielleicht darf ich da mal rein, bevor du dann wahrscheinlich jetzt zu den größeren Kanzleien kommst. Dann lass uns doch kurz mal so dabei bleiben sogar. Was ist denn dann mit der These? Jetzt soll ja sogar beim Amtsgericht der Streitwert erhöht werden. Also quasi, dass du, ich glaube, 10.000 oder was war das? Ich weiß gar nicht mehr, was erhöht werden sollte, ne? Dass du also, man kann es anders formulieren, dass du also fähig bist oder es möglich wäre, ohne Anwalt noch deutlich mehr Fälle selber vor Gericht bringen zu können oder sich dort verteidigen zu können, je nachdem. Und ohne Anwalt bedeutet ja, dass man das theoretisch mit KI selber machen könnte. So, wenn die KI jetzt so toll ist, ja, glaubst du denn nicht, dass es schon sein kann, dass sich dann mehr Leute in diesen niedrigschwelligen, das ist ja alles niedrigschwellig, du hast ja gesagt, 100 €, selbst 1.000 € ist ja dann nichts als Streit, das ist ja alles Amtsgericht, ja, von ein paar Spezialdingen jetzt mal abgesehen. Ne? Dass es da nicht einfach reicht, wenn ich mich als Privatperson da hinsetze und lasse meinen Chatbot was aufsetzen und das ist vielleicht schon gar nicht mal so schlecht. Glaubst du da in ein paar Jahren? Meinst du, das könnte nicht sogar völlig ausreichen?
Ich denke, dass dieser große Kuchen an niedrigschwelligen Mandaten, die jetzt plötzlich bearbeitbar werden oder lukrativ bearbeitbar werden, ich denke, ein großer Teil wird weiterhin bei Anwälten, Anwältinnen landen und ein Teil davon wird aber sicherlich auch selbst bearbeitet. Denn ich meine, man sieht es ja jetzt schon, wie leicht sich Rechtsfragen jeder selbst beantworten kann. Ich denke aber weiterhin, dass die Hemmschwelle zu Gericht zu gehen hoch bleibt. Trotz KI, trotz perfekter Antworten, trotz Chatbot. Denn auch jetzt ist es ja schon so, dass gerade bei den amtsgerichtlichen Verfahren die ganze Arbeit oft gar nicht in den Schriftsätzen stattfindet. Auch jetzt wäre es ja schon theoretisch möglich. Da kriegt man dann eine einseitige Klageerwiderung, in der steht, nee, nee, aber ich habe es wirklich so gemacht. Und das reicht ja dann aus, also übertrieben gesagt, aber das ist ja jetzt schon theoretisch so niedrigschwellig möglich, dass es, glaube ich, was die Leute davon abhält, selbst zu Gericht zu gehen, nicht ist, dass der Schriftsatz nicht gut genug ist, sondern dass es wirklich dieser Akt des alleine vor Gerichts Stehens, die Leute davon abhält, das selbst durchzusetzen.
Gute Frage. Sicherlich zum Teil würde ich sagen, ja, aber ich glaube schon, dass das dann weniger wird, weil wenn du einen Chatbot hast, auf den du vertraust, ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Vertraue ich dem Chatbot? Du musst ja immer überlegen, auch du gibst ja auch die Daten dem Chatbot und das ist meistens für Enduser eher ein US-Konzern, was dem dann alles anvertraut wird, statt dass du es deinem Anwalt anvertraust. Das ist noch so ein, wie gesagt, ein extra Thema. Aber sagen wir mal, die Leute hätten in der Masse diese Idee und wissen, dass ein ChatGPT oder welches auch immer, gibt es ja verschiedene, ihnen hilft. Und wenn sie schon anfangen zu sagen, hör mal, ja, ich habe das und das Problem und ich möchte das und das, der Chatbot wird einen, das sehe ich ja auch bei anderen Fragen, die ich da mache, ziemlich weit dann durchleiten, um zu sagen, hey, ich kann das sogar für dich was einreichen, ich kann für dich was aufsetzen, ich kann dir zeigen, wo du was hinschicken musst und so weiter. Also da weiß ich nicht, da wird sich diese Schwelle, von der du gerade redest, wahrscheinlich deutlich minimieren. Umso vertrauensvoller und umso stärker die KI wird, glaube ich.
Ich denke auch, dass ein Teil selbst zu Gericht gehen wird und auch mutiger. Und ich meine, das spricht ja auch nichts dagegen, den Chatbot offen zu haben und dann zu sagen, Moment mal, der Gegenanwalt hat gerade gesagt, ich wäre im Verzug, was könnte ich denn darauf jetzt antworten? Ist natürlich möglich. Aber ich glaube, diese Hemmschwelle bleibt bis zu einem gewissen Punkt bestehen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Leute wirklich bereit sind, sagen wir jetzt von diesem 100-Euro-Fall zu sagen, ich gehe selbst dafür zu Gericht. In großen Teilen natürlich. Ich möchte jetzt
Die
nicht für
Frage ist,
alle.
wenn ich dich kurz unterbreche, die Frage ist natürlich, was heißt zu Gericht gehen? Also du meinst jetzt wirklich mit Anwalt dort
Mündliche
auftauchen, ja? Es ist ja auch,
Verhandlungen.
genau, mündliche Verhandlung, weil es läuft ja vieles auch schriftlich. Da könnte ich es mir eher vorstellen,
Ja.
dass das ersetzt wird. Da könnte ich dir recht geben, ob jetzt die Personen selber vielleicht werden dann nicht so viele dorthin gehen wollen. Das könnte sein, dass der Anwalt ja auch ein psychologischer Beistand ist, dass sie
Genau.
jemanden dabei haben, ja? Ob
Genau. Da
das
bei
der
Gerichten
Chatbot, ja.
sitzen, da sitzt der Richterin, die Richterin, der Richter vorne und da, man sitzt da alleine und mit dem Chatbot fühlt man sich ja dann vielleicht doch nicht so sicher, wie man es noch zu Hause, als man gesagt hat,
Also
hier schon.
jedenfalls könnte man sagen, dass man sich mit dem Chatbot sicherer fühlt als jetzt ohne. Das
Absolut.
wahrscheinlich schon.
Das
Ob
schon,
das
das
dann
denke ich auch.
ausreicht, um jetzt gar keinen Anwalt mehr, das ist dann, ja, das wird sich ja zeigen. Das,
Ich
es
glaube
ist ja
jedenfalls, dass es
sowieso, ja.
in jedem Fall wird es eine Vielzahl weiterer, kleinerer Fälle geben, gehe ich davon aus. Und deswegen eben nicht das Ende der Anwaltschaft, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, in dem
Richtig.
Bereich bedeutet, also in dem Bereich zumindest mittelfristig nicht. Du hast jetzt auch noch von der AGI natürlich gesprochen. Wenn die dann kommt, das ist ja dann irgendwie Kaffeesatzleserei, schafft sie das dann komplett zu machen und hat dann nicht das Gericht auch Zugriff auf die AGI und es streitet KI mit KI und wägt ab.
Ja,
Das
ich habe
wäre
jetzt
dann.
neulich noch mal gelesen, von wegen AGI. Also es gibt natürlich Prognosen. Manche Leute sagen, dass das jetzt schon bald kommt und so weiter. Andere sagen, es kommt gar nicht. Aber der Durchschnitt der meisten Leute, die sich damit stark befassen, ist sowas wie 2030 bis 2040 könnte das so sein. Also das heißt, das ist also noch weit mehr als 5 Jahre. Vielleicht sind es sogar in dem Rahmen, wären es ja schon 15 vielleicht. Und klar, es kann auch vorher, kann auch noch länger, das weiß ja niemand so richtig. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das, wo man sich die nächsten paar Jahre darauf vorbereiten muss. Wahrscheinlich nicht. Ja.
Zumal, wenn wir uns die bisherigen Zeitversprechungen angucken, die alle nicht eingetreten
Ja,
sind.
immer bei KI so. Ja,
Genau, und
ja.
dann hieß es
Ja.
damals von Sam Altman nach Modell 3, hier mit
Ja.
Modell 4 spätestens wird so und so viel Impact haben. Und jetzt kommt man
Ja.
Modell 5 und es sitzen immer noch alle da. Und ja, jetzt ist es menschlicher und schneller und
Richtig.
zitiert besser, aber es sitzen immer noch alle. Und dann, wer sagt dann das, dann ist dann Modell 6 oder Modell 7? So, wann ist es denn dann endlich? Oder
Ja,
ist
das, genau. Also.
Das jetzt so dieser iPhone-Moment? Und die schneller und menschlicher ist das neue, stärkere Akku und bessere Kamera. Also es wird immer schneller und immer menschlicher. Aber kommt wirklich so
Ja.
diese dieser wahnsinnige Durchbruch, dass man dann sagt, okay, GPT-6 ist es dann oder 7 oder 7o oder wie auch immer, ist dann
Ja,
wirklich
das, genau,
so.
das weiß natürlich keiner. Ja.
Genau.
Ich würde dich gerne mal bitten, wir waren jetzt gerade so bei kleineren
Ja.
Anwälten, ja. Jetzt mach doch deine Perspektive nochmal auf die Wirtschaftskanzleien, die Großkanzleien, also die auch mit Rechtsabteilungen zu tun haben oder die Unternehmen hauptsächlich beraten, ja. Wie ist denn da die Änderung? Da siehst du sie aber etwas anders, wenn ich es richtig verstanden habe vorher,
Auf jeden
oder?
Fall. Also natürlich,
Ja.
ich finde, es gibt natürlich Bereiche, die werden nicht so weiter funktionieren, wie sie in der Vergangenheit funktioniert hat. Also ich meine, ganz klassisch ist die Due Diligence, reden ja auch alle drüber. Alle stark datengetriebenen Verfahren, ob es jetzt Massenverfahren sind, viele gleichgelagerte Fälle oder einfach wahnsinnige Datenmassen, die da zugrunde liegen, lassen sich natürlich künftig nicht mehr so abrechnen, wie sie bisher abgerechnet wurden. Ich glaube, das ist ja auch allen eigentlich ganz klar. Und da muss man natürlich sich Gedanken darüber machen, wie reagieren wir da drauf? Als Großkanzlei, als mittelständische Kanzlei, die dieses Thema sicherlich auch schon hat, passen wir unsere Pricing-Modelle an, sind es dann Fixpreise, dynamische Preise und so weiter. Da werden sicherlich gerade viele spannende Diskussionen geführt, aber im Ergebnis natürlich deswegen, weil man sagt, also so wie bisher, jedenfalls künftig nicht mehr. Ich denke nicht, dass diese Änderung jetzt kurzfristig eintritt. Ich denke auch, dass da zu viel vom Markt erwartet wird. Ich denke, das braucht noch ein bisschen, denn die Kanzleien werden weiterhin versuchen, so lange wie möglich ihr Pricing-Modell beizubehalten. Es werden Mandanten sein, die sagen, jetzt reicht's. Und gleichzeitig finde ich, vergessen viele in der Diskussion, dass natürlich auch Inhouse-Rechtsabteilungen sich Harvey, June, Legora, Copilot und so weiter holen. Also irgendwo muss sich die Kanzlei ja auch noch differenzieren. Es reicht ja nicht einfach nur zu sagen, wir haben ein Tool eingeführt. Das können die auch. Also.
Richtig, das ist sowieso einer der spannendsten Punkte. Also da hatte ich auch selber mal was drüber geschrieben, dass natürlich so ist, dass die durch KI in ein paar Jahren, wie gesagt, immer mehr natürlich, ja, wird schon besser werden, davon gehe ich schon aus, AGI hin oder her, jedenfalls wird es besser werden, dass natürlich die Rechtsabteilung der Zukunft deutlich mehr machen kann, theoretisch auch mit den gleichen oder sogar weniger Personen, ja, mit Hilfe von KI. Also mehr bedeutet mehr, zeitlich mehr, aber sie können auch viel breitere Gebiete wahrscheinlich abdecken und teilweise automatisieren und teilweise sich Fragen beantworten, wo sie vorher unbedingt eine Wirtschaftskanzlei haben mussten. Jetzt ist
Genau.
also ein bisschen dieser Faktor noch, dass wenn man an die Kanzlei was auslagert, ist immer noch so die Haftungssache, so ein bisschen noch so ein Teil. Aber wenn man den jetzt mal weglässt, weil so ein ChatGPT natürlich nicht dafür haften wird, ja, oder ein, weiß ich nicht, wie das bei den Unternehmen ist, wie HW, Legora, was du da meintest, wahrscheinlich eher nicht. So,
Nee.
und da genau. Und dann wäre natürlich die Frage, weil wenn die ja alle die KI benutzen, wie du ja gerade sagtest, ja, wo ist dann denn dann noch die Rolle der Wirtschaftskanzleien? Was, die muss sich ja definieren, indem sie etwas tut, was die anderen nicht haben. Nun haben ja die Unternehmen sogar noch die bessere Möglichkeit, weil sie sogar noch ihre ganzen Unternehmensdaten ja selber auch noch haben. Wenn sie die da reinbringen können, ist es ja sogar noch besser als die externen, ja. Aber hast du denn Ideen, wie das sein könnte, wo sich dann Wirtschaftskanzleien ja eben diesen Faktor nehmen, dass wenn alle auf dem gleichen KI-Stand sind, wo sie denn dann noch helfen können, wo sie denn dann noch besser sind oder so?
Genau, also im Ergebnis muss man zusätzlich zur KI, ich denke, es wird einfach, um diese Frage für Standard, für die Großkanzlei zu, ich denke, es wird einfach das Standardportfolio wird natürlich sein, alle nutzen KI. Das wird nicht mehr wegzudenken sein. Und dann
Ja.
unterscheidet sich's aber vielmehr nicht, finde ich, nach der Frage, nutzt diese Kanzlei KI oder nicht, sondern was für einen Mehrwert zusätzlich zur KI wird gebietet. Und da trennt sich's dann eben, weil, wie gesagt, alle können KI nutzen. In 5 Jahren wird jedes Unternehmen, jede Kanzlei sicherlich KI nutzen. Welchen Mehrwert bieten wir zu dieser KI-Nutzung? Und da ist dann, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, nämlich da muss man dann strategisch sich Gedanken machen und sagen, wir trainieren unsere KI mit dem Wissen unserer Partnerinnen und Partner, um Beispiele zu nennen. Also die Möglichkeit, sich von der allgemeinen KI, die jedem zur Verfügung steht, abzuheben und irgendwie einen besonderen Mehrwert. Natürlich hat man irgendwie als Kanzlei den Überblick. Man kann sagen, ich habe schon 25 Startups beraten, ihr seid das 26. Wir wissen ganz genau, was wir machen. Wir müssen das im
Ja.
Blick, das im Blick. Das sind natürlich so strategische Punkte, die kann eine KI nicht, beziehungsweise natürlich könnte ich die auch fragen, was muss ich noch im Blick halten? Und im Zweifel würde sie auch diese Antworten geben. Aber so dieses Bild fürs große Ganze, ich kenne dieses Problem, Sie sind hier in guten Händen. Da differenziert man sich dann, glaube ich. Und nicht dadurch, dass man sagt, ich setze KI ein, sondern ich biete den und den Mehrwert über die KI hinaus. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt.
Ja, also mich erinnert das gerade so ein bisschen an den Begriff Legal Tech, wo dann mal gesagt worden ist, ja, hier, also Legal KI, das benutze ich ja selber auch als Keyword oder so, ja. Aber ich habe immer gesagt, ich würde es jetzt nicht umbenennen, weil Legal Tech bleibt die Definition für Software im Legal-Bereich und KI ist sowieso in jeder Software drin bald, wenn es nicht jetzt schon ist. Ja, also deswegen, es ist kein Spezialfaktor mehr. Wir reden jetzt darüber, weil es brandneu ist. Aber das wird sich auch quasi als Normalität wird es keiner mehr bezeichnen. Also, ne, da kommen wir ja hin.
Und
Ja.
damit differenziert man sich dann einfach nicht mehr. Wenn man KI
Richtig.
nutzt, das reicht dann einfach nicht mehr aus. So jetzt vielleicht geht es jetzt gerade so los, es rollt so rüber, habe ich das Gefühl, nach und nach. Jetzt gelesen, 67% der Unternehmen setzen schon KI ein, also das wird jetzt sicherlich mehr.
Ja.
Und dann muss man sich jetzt Gedanken machen, was bieten wir eigentlich zusätzlich zur KI an? Es reicht nicht einfach nur als Strategie zu sagen, wir führen jetzt KI ein. Dann wir müssen sagen, was ist unser Mehrwert zusätzlich zur KI?
Wie ist denn aus deiner Erfahrung da, die ja viel größer ist als meine in diesem Wirtschaftskanzleibereich, ja? Wie ist denn so dieser menschliche Faktor, von dem man ja öfter auch spricht, spielt das eine Rolle oder ist das gar nicht so wichtig, wie man denkt, dass man eigentlich doch eher ergebnisorientiert ist, die andere Seite und sagt, naja gut, ich kann da zwar mit dem jetzt mal essen gehen und ein bisschen was besprechen, aber eigentlich will ich ja das Ergebnis haben. Wenn die KI das schneller und besser macht, muss ich jetzt nicht unbedingt jemanden treffen oder auch keinen Videocall halten oder so. Das ist teilweise ja eher lästig. Oder ist es dann doch so, dass man sagt, naja, genau das ist der Vertrauensfaktor?
Genau.
Wie siehst du das?
Ist, glaube ich, genauso. Ich glaube, das ist genau der Vertrauensfaktor. Gerade wenn wir jetzt um so große
Mhm.
Themen, Unternehmenskauf beispielsweise, würde ja niemand auf die Idee kommen zu sagen, nee, da vertraue ich blind der KI, ist ja vollkommen fernliegend.
Ja gut, jetzt nicht. Also, ne, wir
Ja,
reden
klar.
ja so ein bisschen in der Zukunft. Wenn die jetzt so toll wird, keine Ahnung, vielleicht ist es sogar eher das Gegenteil. Das war so ein bisschen mein Beispiel immer, was ich
Ja.
gesagt habe, wenn du FSD hast, oder das ist ja jetzt ein Tesla-Begriff, aber Full Self-Driving, also sprich das selbstfahrende Auto, ja, dann wird das ja irgendwann, wenn es denn so in die Richtung kommt, ja, ist ja auch so ein bisschen der AGI-Begriff, kommt das, also ich denke schon, ja, dann wird das sieht man ja schon an Daten teilweise jetzt, dann wird das viel sicherer sein als jeder menschliche Fahrer. So, dann könntest du, das ist ja ein bisschen jetzt Analogie zu dem, was du gerade sagtest, weil dann könntest du natürlich auch sagen, menschliche Fahrer müssten im Prinzip verboten werden, weil die ja ein immenses Risiko machen an Unfällen, gemessen gegenüber der KI. Ja, und das könnte ja auch so sein, dass du sagst, also du musst schon, vielleicht gibt es sogar gesetzliche Vorschriften, dass du sagen musst, dass das gesagt wird, ihr müsst KI verwenden oder vielleicht gesetzlich ein anderes Thema, aber versicherungstechnisch vielleicht, dass gesagt wird, eine Rechtsschutzversicherung, eine Rückversicherung, die dann sagt, ihr müsst KI einsetzen, wenn ihr das nicht macht, dann zahlt ihr viel mehr oder so. Könntest du dir solche Sachen vorstellen?
Nicht wirklich, denn ich finde, der wesentliche Unterschied ist die Datengrundlage. Es ist ja oft,
Mhm.
gerade bei einem Unternehmenskauf, sind es ja oft Punkte, die nirgends stehen, auf die eine KI keinen Zugriff hat, weil es einfach Erfahrung ist, wo der Partner oder die Partnerin sagt, nee, nee, glaub mir, bei dem Notar, bei dem Richter oder wenn wir den auf der Gegenseite haben, solche Erfahrungen, die fehlt ja einfach einer KI. Also wenn man sagt,
Absolut.
und auch einfach so dieses Gefühl für den Markt, wenn man sagt, nee, gegen die gehen wir jetzt nicht vor, in die Verhandlung müssen wir ein bisschen sanfter reingehen, aus dem und dem Grund, die kenne ich noch von damals, da kriegen wir eher da ein bisschen Zugeständnis und so weiter. Ich glaube, dass es nicht so datenbasiert ist wie ein selbstfahrendes Auto. Und deswegen glaube ich gerade, dass in dem Bereich, wenn wir jetzt, ich will immer bei Corporate M&A, aber wenn wir jetzt bei diesem Unternehmenskauf bleiben, gerade da glaube ich, ist der menschliche Faktor ganz wesentlich. Und natürlich ist es nicht so, dass man sagt, dann ist uns das Geld egal. Sicherlich nicht. Also natürlich soll da KI eingesetzt werden, wo sie eingesetzt werden kann. Das heißt, diese ganzen Datenextraktionen, Zusammenfassungen, Tabellen generieren und so weiter, Red Flags suchen in tausenden Dokumenten in der Legal DD. Wird sicherlich mit KI gemacht. Aber ich glaube, so dieser Überblick über die Transaktion als solches oder über das Mandat als solches, glaube ich, wird mittelfristig zumindest noch bei Menschen bleiben.
Ja, das ist natürlich spannend und da würde ich mal zu dem Teil jetzt zum Abschluss kommen, ohne eine große neue Diskussion aufzumachen. Aber interessant ist ja, wenn du in dieser menschlichen Welt bist und bleibst, das heißt, da sitzen dir Menschen gegenüber, es sind Menschen, die CEOs sind, es sind Menschen in der Rechtsabteilung von vielleicht von beiden Seiten, ja, also das ist so. Dann bist du in dieser menschlichen Welt und du hast eine KI, die da unterstützt, aber die hat dann nicht so unbedingt das Vertrauen, die kann auch dieses Zwischenmenschliche ja nicht, also wahrscheinlich nicht, ja. So, aber die Wahrheit ist ja die, dass in einer weitergehenden Zukunft höchstwahrscheinlich die meiste Kommunikation zwischen KIs stattfinden wird. Ja? Also das heißt, KI-Agenten oder was auch immer du jetzt nimmst, sprechen mit anderen KIs. So, jetzt ist das aber schon, das ist schon ein bisschen Science Fiction, ja, weil dann wäre das eben nicht mehr nötig. Ne? Das fiel mir nur gerade so ein. Aber wie gesagt, ob wir in diese Zeit kommen, kann sein. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das in den nächsten paar Jahren stattfinden wird, ja.
Das hat man das Gefühl, wenn man darüber liest, klingt es ja
Ja,
fast.
genau, das ist dann so ein bisschen zu weit. Aber also ich halte das durchaus für möglich, aber wie gesagt, nicht die nächsten paar Jahre. Ich würde gerne mal zum letzten Thema kommen. Und zwar betrifft das ein bisschen dich persönlicher sogar noch etwas, nämlich du hast ja die Position bei euch Head of Legal Tech, ja. Und ich würde gerne mal, dass du für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir haben und Hörerinnen und Hörer, dass du mal ein bisschen erzählst, was macht denn ein Head of Legal Tech, weil das garantiert nicht alle wissen, vielleicht, wie wird man das, wie kann man das werden, wenn man jetzt mal so Studentinnen, Studenten hat, die vielleicht gerade auch das mal hören hier. Erzähl mal so ein bisschen, was ist der Job, wie wird man das, was macht man da? Das würde ich gerne mal hören.
Also ich war ja vorher auch 6 Jahre lang als Anwalt tätig in der Großkanzlei, und da bin ich so ein bisschen reingerutscht, weil wir einfach die Notwendigkeit hatten nach jemand, der sich mit Tech, Digitalisierung, Automatisierung, damals war es nur Legal Tech, auseinandersetzt. Und das hat mir Spaß gemacht und dann habe ich gefühlt mein Hobby zum Beruf gemacht und bin dann Fulltime in diesen Bereich Legal Tech gegangen. Ich denke, es ist ein wahnsinniger Vorteil, das als aus Anwaltssicht zu machen, weil man eben, ich finde, zu oft das als Standalone oder als Selbstzweck irgendwie macht und oft diese Kommunikation fehlt. Also oft gibt es die Tech-Einheit, die IT-Einheit, wie auch immer, und auf der anderen Seite die Anwältinnen und Anwälte. Und die Kommunikation dazwischen funktioniert aber oft nicht gut. Das ist nämlich dieses, die Anwälte haben jeden Tag tausende Anwendungsfälle, die eigentlich durch KI oder Legal Tech erledigt werden können, aber die IT fragt die falschen Fragen, um da ranzukommen an diesen Schatz. Und genau dafür, glaube ich, ist diese Position so gut, zu sagen, wir nehmen Anwälte und Anwältinnen, die ein Tech-Verständnis haben, die sich da ein bisschen eingelesen haben, die sich damit was anfangen können, die dann auch immer diese Anwaltsbrille eben aufhaben können. Bei jedem Tech-Produkt muss ich nicht erst zu jemand gehen und sag mal, was machst du denn eigentlich von morgens bis abends, sondern ich weiß eben, was der Anwalt von morgens bis abends macht und weiß von vornherein, ich glaube, das Tool könnte zu uns passen, weil das ist üblicherweise, so sieht der Montagmorgen von dem Partner oder der Partnerin aus, beispielsweise. Ich glaube, das ist ein wahnsinniger Vorteil. Und dann ist es aber tatsächlich, ist dann einfach auch wenig anwaltliches Arbeiten, aber es ist ein großes Projektmanagement, Change Management ist dann natürlich irgendwie so der wesentliche Teil, um diese Rolle zu beschreiben. Von Tool-Einführung natürlich, Begeisterung, was irgendwie so der ganz wesentliche Baustein dahinter ist, dass man irgendwie Bock darauf hat, dass man auch die Leute mitnimmt, dass man sagt, ey, wir brauchen das, es ist cool. Ich brauche aber auch euch, dass es funktioniert. Das funktioniert nicht, wenn nur wir das hier wollen als Tech-Einheit. Das sind so die wesentlichen Säulen.
Und was würdest du sagen, wenn man sich jetzt als vielleicht Jurastudentin, Student dafür interessiert, sollte man da schon irgendwie was außerhalb des normalen Studiums machen, sich vielleicht informieren, wahrscheinlich einfach über so Software und wenn es geht, was probieren? Oder hast du da irgendwelche Tipps oder so?
Also nur den Tipp, den ich gerade schon gesagt habe, am Ende des Tages ist es einfach so ein bisschen Bock auf dieses Thema haben und ein bisschen Lust haben und ChatGPT nicht immer nur zu nutzen, wenn ich einen Use Case testen möchte, sondern die ganze Zeit reinknallen und mit Freunden darüber sprechen und sagen, ich habe das probiert und das klappt nicht und ich habe, guck mal, das gemacht und den Use Case. Einfach so ein bisschen dieses Interesse da dran. Und das kann man, glaube ich, nicht lernen. So entweder man hat's oder man hat's nicht. Wenn man sich damit so ein bisschen einfach auseinandersetzt, dann denke ich, ist es aber immer noch sinnvoll, zumindest auch mal als Anwalt gearbeitet zu haben, weil ich finde, dass man dadurch erst so richtig lernt, was die anwaltliche Arbeit eigentlich bedeutet und man erst dann richtig unterstützen kann. Denn nur das Jurastudium und dann sagen, jetzt gehe ich in den Bereich Legal Tech, dann hat man es ja trotzdem nicht gesehen, hat nur kein Tech-Studium.
Richtig. Ist das denn so, dass deiner Erfahrung nach immer mehr Kanzleien, also vor allem wahrscheinlich etwas größere, wir reden jetzt nicht von einem Ein-Mann-Kanzlei oder zwei oder so, die haben ja nicht eine extra Position dafür. Das guckt dann entweder einer selber drauf oder nicht, ja. Aber dass es so bei größeren Kanzleien schon ganz normal ist, dass die so eine Position haben wie Head of Legal Tech oder wie man sie auch vielleicht noch anders nennt, mittlerweile ist das Standard?
Definitiv, ja. Also ob es dann Anwalt oder Anwältin in dieser Position ist, würde ich sagen, ist nicht Standard. Ist immer mal wieder höre ich das. Also es gibt natürlich auch Runden, in denen man sich mit den Pendants austauscht. Aber dass diese Rolle existiert, ist, ich würde sagen, ab einer gewissen Größe absoluter Standard, ja.
Super, Benedikt, wir sind am Ende. Also ich danke dir für das spannende Gespräch über KI und den Hype. Und ja, wir werden ja beide das mal weiterverfolgen, wie es da so weitergeht mit dem Hype, ne? Oder auch nicht.
Vielen Dank, Patrick. Es hat mir sehr Spaß
Gerne,
gemacht.
gerne.